Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Man kann ja die Wahlen in den USA als Thema durchaus auch auf den Titel hieven. Aber da hast du nicht irgendwie gleich mal eine Tabelle auf dem Titel, sondern da hast du ein ganz mieses Bild von Trump.
Und Dr. Burak Yildirim.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel YouTuber anguckt und schaut, was haben die für Headlines, die sie nutzen, um letztendlich Klicks zu generieren, ja. Also gefühlt geht es immer um den Weltuntergang. Den wirtschaftlichen Weltuntergang, den sportlichen Weltuntergang, den humanitären Weltuntergang und.
Vor dieser Episode habe ich ein bisschen Angst, lieber Burak, denn es könnte traurig werden. Allerdings bin ich froh, dass du an meiner Seite bist, dann wird es nicht ganz so traurig. Aber das Thema ist hart genug, deshalb kümmern wir uns um Mental Health und wir kümmern uns um Weltschmerz. Und da, das könnte man auch als Staffel machen nochmal. Wir haben ja ein paar Themen, die man locker als Staffel machen könnte. Erstmal guten Tag, schönen guten Abend, wir zeichnen wieder auf. Und senden es am Freitag natürlich ab, aber wir zeichnen auch deshalb auf, weil wir manchmal so viel zu sagen haben. Aber wir sind bisher ohne Schnitte ausgekommen, das wollen wir an der Stelle auch mal sagen. Bisher sind wir ohne Schnitte durch die Episoden gekommen. Das kannst du nicht sagen, dass du ohne Schnitte durch dein Leben gekommen bist, oder?
Was ein Übergang. Sensationell. Nee, im Gegenteil. Schnitte pflastern seinen Weg, würde ich fast sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Da auf ist jeden ein bisschen Fall. Mehr los als Weltschmerz nur.
Ja, da ist richtig Leibesschmerz. Da ist alles dabei. Da ist körperlicher Schmerz dabei. Ja, definitiv.
Nee, absolut.
Ja, vielen Dank. Schön, dich zu hören, schön, dich zu sehen. Ja, die Folge ist, boah, das ist schon schwer, schwerer Tobak. Und ich meine, wir bauen ja meistens aus diesen großen Headlines dann am Ende sehr positive Schlussfolgerungen. Ich weiß nicht, wie wir aus der Nummer hier positiv rauskommen sollen. Ach. Aber ich glaube, auch da finden wir wieder den Weg durch das Dickicht.
Bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir können ja am Ende, wenn es dann ganz schlimm wird, können wir immer noch auf Hund, Katze und Maus verweisen. Da wird es ja, ein bisschen launiger, dass man, oder?
Unbedingt.
Inzwischen zwei Folgen her, aber wer da also jetzt zu traurig rausgeht, schon mal jetzt, kleiner Spoiler, der kann gerne einfach nochmal weiterskippen und Hund, Katze und Maus hören. Dann geht's euch wahrscheinlich deutlich besser. Es gibt aber etwas, wo ich dich natürlich nicht darauf verzichten kann, auch wenn es um den Weltschmerz geht. Und ich hoffe, dass du einen Mental Health Moment der Woche für uns hast, der etwas positiver ist. Vielleicht auch nachdenklich, vielleicht auch traurig, passend zur Folge. Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht, ob passend zur Folge, nachdenklich, traurig. Eigentlich schön. Auch schön, ich habe einen 94-jährigen Kunden in der Praxis. Wie ich immer sage, das ist ja wie so ein lebender Almanach, ne? Also wenn den kann man ja in allen Dingen anzapfen, der wird Geschichten erzählen, die für uns wie Science Fiction klingen und aus ganz, ganz weit entfernten Galaxien. Ja. Und der hat mir von seinem 63. Hochzeitstag berichtet. Und in dem Zusammenhang, ich habe natürlich gesagt, meine Güte, großartig, herzlichen Glückwunsch, kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die werden nicht 63 Jahre alt und sie haben 63 Hochzeitstag. Und dann sagt er, ja, und ich bin auch schon seit 75 Jahren CDU-Mitglied. Und ich so, Moment mal, also ich habe ja echt nicht aufgepasst in Politik. Ja. Und in Geschichte sowieso nicht, das muss ich alles später nachholen. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, gibt es überhaupt die CDU seit 75 Jahren? Sagt er, das ist eine sehr berechtigte Frage, Herr Doktor. Ja, die gibt es schon seit 79 Jahren. Und dann habe ich mir, das gibt's ja gar nicht. Der ist ja quasi wie Mitglied der ersten Stunde. Unfassbar.
Gründlich.
Ja, wirklich. Was. Ja, im Grunde, und er sagte auch, ne, er ist halt noch einer der wenigen aus dem Jahrgang.
Oh. Die noch da sind.
Und dann habe ich ihn natürlich ein bisschen gefoppt, weil ich dann ein bisschen gerechnet habe, schnell. 3 und 4 zusammen, 8 im Sinn. und habe dann gesagt, hören Sie mal, 63. Hochzeitstag, Sie sind 94, da haben Sie aber für die damalige Zeit, das Baujahr 1930, habe ich gedacht, haben Sie aber echt spät geheiratet, mit 31. Also, da gab es schon frühere Ehen. Ja, und dann wurde es wild. Das lassen wir ja, jetzt klar. Mal. Aber klar. Ja, aber nee, das war einfach sehr erhellend und hat mich einfach wieder mal so ein bisschen daran erinnert, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr viel erlebt haben, die vor allen Dingen in Zeiten groß geworden sind und sich durchgesetzt haben, die sehr schwierig waren, um es mal gelinde auszudrücken, und die dann vor einem sitzen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und einem Mit-40er tausendmal danken, dass er sich um sie kümmert. Also war einfach so aus dem, wie sagt man so schön, aus dem Praxisalltag.
Wunderschön, wunderschön. Toll.
Und bei dir?
Ja, bevor ich zu meinem Mental Health Moment der Woche komme, fällt mir eine kleine Anekdote ein, damit die Folge nicht so traurig wird. Aber ich hatte ja einen Großonkel, älteste Bruder meiner Großmutter, die ja inzwischen leider auch schon 5 Jahre verstorben ist. Und Onkel Helmut ist vor einem Jahr gestorben, mit einem wirklich, wirklich biblischen Alter von 97. Und vor einigen Jahren also seine Frau starb mit 63, also vor über 30 Jahren. Onkel Helmut ist aber Onkel Helmut, und er hatte immer mal wieder einfach auch Freundin, so Lebensgefährtin. Und so mit ein paar 90 auch, und da brach sich Onkel Helmut den Oberschenkel. Und er erzählte mir das. Und dann dachte ich so, ja, wie ist das denn passiert? Und so, ja, ach, es waren wir irgendwie total blöd. Also ich bin in der Dusche gewesen und dann bin ich raus, bin ausgerutscht, hingefallen, und dann merkte ich, da ist ein blöder Schmerz. Und tat wirklich weh, und dann lag ich da. Ich sagte, aber das ist aber auch doof. Also da liegst du da und dann bist du ja auch irgendwie hilflos. Was machst du denn dann? Und dann sagt er, ach, mach dir keine Gedanken. Ich war nicht allein.
Das reicht, die Aussage.
Sehr viele
reicht.
Bilder. Also, ja, und das nur irgendwie, fiel mir gerade ein zu deinem Gedanken, Patienten. Ich war nicht allein. Ich war nicht allein. Schön ausgedrückt. Ja, mein Mental Health in unserer Woche war ernüchternd. Also, du weißt, ich mache noch einen Podcast, einen Fußball-Podcast mit Thomas Wagner, Sky und RTL-Moderator. Es ist auch ein Mann, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und der innerhalb seiner Tätigkeit auch als Sky-Field-Reporter, Kommentator, Moderator, was auch immer mal Fragen stellt, die besonders sind. Und er hatte nach dem Spiel, vielleicht hast du es gesehen, Derby Düsseldorf gegen den 1. FC Köln, 2-2 ausgegangen, stellte er dem Kölner Trainer nach dem Spiel eine Frage. Und sagte, sagen Sie mal, haben Sie nicht vielleicht einfach auch Sorge so ein bisschen inzwischen, einfach ob Ihres Tabellenplatzes natürlich auch, aber auch so, Sie spielen immer gut, aber am Ende kriegen Sie es nicht hin, dann das Spiel auch dann zu gewinnen, obwohl Sie total überlegen sind. Haben Sie nicht Angst, dass das in den Köpfen auch der Spieler inzwischen ist? Und haben Sie nicht Sorge, dass das auch ein Stück weit zu einem Problem wird, also einfach zu einem Angstproblem wird. Der malte die Frage einfach wirklich ernst. Und der Kölner Trainer sagte, ja, hat es so weggelächelt und gesagt, das ist die Frage, ist ja ein Traum. Und hat das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ist gar nicht drauf eingegangen. Und hat dann irgendwie irgendwas erzählt von, ja, die Leistung hat gestimmt und die stimmt immer und jetzt müssen wir noch ein bisschen und blablabla. Und ich habe mich total geärgert. Ich habe mich über, obwohl ich, du weißt, dass ich dem 1. FC Köln sehr nahe stehe und auch Mitglied bin, und dann dachte ich mir so, was ist das eigentlich für eine Antwort? Jetzt wissen wir beide, du und ich, dass Trainer natürlich versuchen und das auch müssen, ihre Leistung und die Leistung der Mannschaft möglichst positiv zu verkaufen und möglichst davon abzulenken, welche Probleme es gibt kommunikativ. Was mich aber sauer gemacht hat, ich habe lange drüber nachgedacht, ist die Tatsache, dass bei so einer Vorlage, einer zeitgemäßen Vorlage nämlich, um bei dem Fußballbild mal zu bleiben, jemand darauf gar nicht eingeht. Und das finde ich eigentlich traurig, weil augenscheinlich ist es ja so, dass da eine Mannschaft ein mentales Problem hat. Und warum muss man das wegmoderieren? Warum muss man dann das auch noch darüber hinaus auch noch ins Lächerliche ziehen? Du merkst, es ist jetzt schon einige Wochen her, aber es macht mich immer noch nachdenklich und es macht mich immer noch sauer, weil ich denke, wir reden und reden und reden, wie wichtig das Mentale auch im Sport ist und dass das eine große Rolle annimmt und deshalb gibt's auch Psychologen, die man angestellt hat, dann gibt's auch in den NLZs, also in den Nachwuchsleistungszentren, psychologische Betreuung, nimmt einen riesen Stellenwert an und wir labern und wir labern. Dann kommt eine Frage mal danach und zack, merkst du, nichts davon übrig geblieben. Unfassbar. Das ärgert mich bis heute. Ich krieg den Ärger nicht weg. Ich muss vielleicht einfach nochmal eine Runde laufen. Mich freilaufen.
Und wie bewertet der Thomas Wagner das? Wie hat der das empfunden? Hat er was dazu gesagt? Oder sagt er einfach, muss man professionell wegatmen?
Naja, also das ging dann so ein bisschen hinten raus, so ein bisschen wie Solmer geschießen. Also man hat sich dann, gesagt, vielleicht ist die Sorge, der Begriff Sorge in Österreich anders definiert als in Deutschland.
Okay, ja gut, das ist natürlich auch ein Vorgehen.
Er war auch sauer, glaube ich, einfach. Ne? Er war sauer, dass man eine Frage, die jetzt erstmal journalistisch, aber auch inhaltlich gut war, weil sie auch legitim ist und weil sie auch zeitgemäß ist, wie man dann damit umgeht. Und das verstehe ich auch irgendwo. Ich glaube, das ist ja immer ein Problem zwischen JournalistInnen und Interviewpartnern, dass du musst nicht immer irgendwie zusammenkommen, finde ich. Aber ich finde, man sollte vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, was man da sagt. Also man hat sich da, glaube ich, eine Chance vergeben. Egal, wie man's denkt. Und ich finde, warum machen wir den Podcast? Wir machen den Podcast deshalb, weil wir hoffen, dass der ein oder andere was mitnehmen kann. Und wir reden über mentale Gesundheit und wir reden über 1000 verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel den Weltschmerz, um auf Themen aufmerksam zu machen. Hoffen, dass Menschen was mitnehmen können, dass wir vielleicht im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen was bewegen können. Und da gibt es dann irgendwie Menschen, die irgendwie von mentaler Gesundheit reden und von Psyche und von Kopf und so weiter. Und dann aber, wenn es drauf ankommt, wird es arg dünn. Und bevor ich mich da jetzt weiter rein moderiere, lass uns doch lieber über
schöne über Dinge des Lebens sprechen.
Über die schönen Dinge des Lebens und den Weltschmerz.
Über Weltschmerz.
Du hast das Thema aufgemacht. Du hast die Genie in a Bottle aus der Flasche gelassen. Also lass sie mal raus und erzähl uns mal, wie du auf den Weltschmerz gekommen bist.
Ja, erstmal bin ich drüber gestolpert, weil ich in so einem, in so einem Thema oder in einem Artikel über Germanismen eine Folge oder beziehungsweise einen Germanismus entdeckt habe, über den wir schon eine Folge gemacht haben, eine legendäre Folge, wie ich finde, nämlich German Angst, was sich ja sozusagen als deutsches Wort oder Prädikat in den unterschiedlichen Sprachen manifestiert hat. Und dann ist in diesem Zusammenhang auch das Thema Weltschmerz als deutsches Wort und eben als Germanismus gefallen, was ich so noch nie wahrgenommen habe. Also ich kann mich jetzt weder an eine Filmszene noch an irgendein Gespräch in der Welt erinnern, wo auf einmal in einer fremden Sprache jemand Weltschmerz gesagt haben sollte. Also man kennt ja, German Angst kennt man ja auch fast nur so ein bisschen im Zusammenhang mit irgendwelchen besonderen Themen oder Umfragen oder Statistiken oder Unwettern. Aber es gibt ja schon so Begriffe wie zum Beispiel Gesundheit oder Oktoberfest, Kindergarten, die sich halt in anderen Sprachen nun mal eben manifestiert haben. Aber Weltschmerz war mir nicht so geläufig, aber ähnlich wie German Angst, muss man halt sagen, steht das deutsche Wort für Qualität. Und dass es Weltschmerz dann auch eben als Germanismus irgendwie geschafft hat, in die Wörterbücher von anderen Sprachen zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, ist bezeichnend, aber hat mich zumindest noch mal kurz angeregt, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und warum man das jetzt, sagen wir mal, speziell aus dem Deutschen einfach eins zu eins rauszieht und implementiert. Und ja, wenn man so ein bisschen da rein driftet, sicherlich ist es auch so ein bisschen vielleicht auch in der Literatur, der deutschen Literatur, mehr oder weniger verankert. Dann war es dann, sagen wir mal, nicht mehr so überraschend, dass wir uns da mit diesem Begriff haben ja festsetzen können.
Germanismen aber deshalb, weil der Begriff ja eigentlich von Jean-Paul geprägt ist und ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, dass jemand über seine eigene Unzugänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzugänglichkeit der Welt der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Das ist schon, finde ich, ganz schön harter Tobak. Also ja. Vielleicht nochmal für ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, dass jemand über seine eigene Unzugänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzugänglichkeit der Welt der bestehenden Verhältnisse betrachtet.
Ja, das ist, ich sag ja, das ist harter Tobak, den kann man nicht so einmal wegrauchen. Da muss man schon mal drüber nachdenken.
Wegrauchen, aber
wie ich finde, auch wenn es jetzt hart klingt, aber wenn man es einfach mal so ein bisschen aufdröselt und auch das Thema der Beschreibung der Kluft zwischen einer idealisierten und perfekten Welt und der harten Realität, da gibt es schon so ein paar Themen, die in den letzten Jahren sich sicherlich aufgestaut haben, immer mal wieder gefallen sind und schon auch in Bewegungen meiner Meinung nach ein Stück weit manifestiert sind. Nehmen wir die Bewegung beispielsweise Fridays for Future, wo es ja auch um das Thema ja der gesamten Welt geht. Wie können wir die Welt gestalten? Wie sollten wir die Welt gestalten? Und wenn man bedenkt, dass das teilweise, sagen wir mal, unter Einsatz von Gewalt, also Versammlungen unter Einsatz von Gewalt aufgelöst wurden, dass eine Greta Thunberg zwischenzeitlich verhaftet werden musste und so weiter und so fort. Da sieht man schon, da ist einfach auch, da ist Inhalt und da ist Munition hinter.
Ja, es ist genau so, wie du sagst, und es ist so, dass dieser Weltschmerz im Grunde ja einfach auch etwas ist, der jeden Tag präsent ist und die Themen, die damit zu tun haben, auch. Also das bedeutet, das ist gerade eben das Thema Klima angesprochen, aber Kriege, Armut und so weiter und so fort. Wenn du eine News-App irgendwo hast und die Pushes anhast, dann hast du ja wirklich im Minutentakt nahezu auf deinem Handy-Display den Alarm. Und das ist was auch letztendlich was mit uns macht. Ich weiß auch, dass ich immer mal wieder übrigens mit Bekannten, mit Freunden, die dann aus dem Off, und ich weiß, dass die ihre News-Ticker auch laufen haben, die aus dem Off sagen, oder neulich kam, hast du die Geschichte gehört von einem Mann, der seine Frau betäubt hat über mehrere Jahre und das und das und das und das ist passiert. Und ich so, nee, nicht mitgekriegt. Ist ein Riesenskandal in Frankreich begonnen und ist jetzt rübergeschwommen. Mag sein, aber habe ich nicht mitgekriegt. Derselbe kommt zwei Tage später und sagt, hast du das? Da habe ich gesagt, nee. Aber du konsumierst du keine Nachrichten? Sag ich, doch. Aber ich filter. Und es gibt Dinge, die lasse ich jetzt erstmal nicht ungefiltert an mich ran. Und es ist auch so, dass ich natürlich alles andere als weggucke, wenn es darum geht, was wir im Moment gerade für Missstände haben. Natürlich interessiert mich das. Und natürlich ist es auch so, dass ich mir auch schon irgendwie eine Wahl in Brandenburg angucke. Oder in Sachsen oder in Thüringen. Und natürlich ist es so, dass ich auch mit großer Sorge sowas Verrücktes wie die gesamte Wahlgeschichte in den USA mir angucke und reinziehe und mir die Strategien von Herrn Trump angucke und mir darüber bewusst bin oder versuche bewusst zu werden, was dann passieren kann, wenn dieser Typ tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Also natürlich geht das nicht an mir vorbei, aber ich habe irgendwie auch gelernt, zumindest bei mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, achtsamer mit mir zu sein. Wir haben davon schon mal gesprochen, auch mit einer Selektion zu arbeiten. Einfach auch nicht ein ignorantes Arschloch zu sein auf der einen Seite, aber trotzdem auch bewusster zu konsumieren. Zwar informiert zu sein, aber bewusster zu konsumieren. Und es ist so erschreckend zu sehen, dass natürlich all diese Geschichten rund um den Weltschmerz, die den aber auch befeuern, dass die natürlich gut klicken. Es gibt Versuche, immer mal wieder, wir haben auch schon mal davon gesprochen, auch von Medienunternehmen gute Nachrichten abzusenden. Immer wieder, was ich versuche, funktionieren tut es nicht so richtig im Vergleich dazu, zu einer Zeile, die dann doch wieder in Richtung Weltschmerz geht, Richtung Achtung, hier passiert was ganz Schlimmes, ob es Klima ist, ob es ein Krieg ist, ob es das ist und jenes ist. Das ist schon auch ernüchternd und das ist auch etwas, was mich wahnsinnig beschäftigt, weil ich mir denke, mentale Gesundheit beginnt dort, wo wir in der Lage sind zu selektieren, wo wir in der Lage sind zu differenzieren, wo wir in der Lage sind, achtsamer mit uns zu sein, nicht alles auf uns einprasseln zu lassen. Weil wenn man dazu neigt, sich wirklich intensiv mit etwas zu beschäftigen, dann wirst du ja bekloppt. Mach einmal Google an und geh auf News. Und dann guck dir einfach mal an, was da so los ist. Und mach einmal eine News-Plattform irgendwo auf. Es ist völlig egal, welche das ist. Das ist natürlich mal oder weniger, mehr oder weniger schlimm, weil wenn du bei Bild.de drauf gehst zum Beispiel, dann kommst du ja aus dem Weltschmerz überhaupt nicht mehr raus. Wenn du bei der FAZ bist, dann ist es noch etwas differenzierter, aber die Verpackung ist nur eine andere manchmal. Die Nachrichten ähneln sich, weil natürlich auch alle die gleichen Agenturen benutzen und so weiter und so fort. Es gibt tausend Gründe. Aber ich kenne wirklich Leute, die regelrecht flüchten, die auswandern, die in andere Länder gehen, die Deutschland verlassen, um diesem Weltschmerz nicht weiter zu verfallen. Die kriegen es nicht mehr hin. Ja, ohne Quatsch.
Tja, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne Leute, die das machen oder getan haben. Aber die Problematik ist, nicht die Problematik, die Entscheidung, im Grunde die eigenständige Entscheidung, sich letztendlich auch diesem Weltschmerz zu unterwerfen, liegt natürlich aktuell am meisten im Bereich des eben des medialen Konsums. Also gar keine Frage, ne, ob das jetzt Newsticker sind oder auch die sozialen Medien, weil da kann man ja auch so ein bisschen überlegen, welche Kanäle abonniere ich, welchen Kanälen folge ich und dementsprechend kriege ich natürlich auch die entsprechenden Stories und Beiträge. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Und da kriegen wir natürlich so ein bisschen die Herausforderungen bezüglich des Klimawandels, bezüglich sozialer Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten und vor allen Dingen auch bezüglich politischer und kriegerischer Krisen im Grunde nahezu live aufs Tableau. Aber es ist eine Entscheidung, wie man das konsumiert. Es ist eine Entscheidung, inwieweit man sich dem fast schon unterwirft. Und es ist auch eine Entscheidung, wie viel Leidensdruck man sich selber auferlegt. Weil man muss ja nicht unbedingt auswandern. Also das Thema Auswandern habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis, gibt es die einen oder anderen, die mit dem Gedanken spielen und auch die, die das letztendlich auch durchgezogen haben oder Bekannte. Aber ein schönes Beispiel ist ja häufig, wie gehe ich mit dem Konsum dieser eben fast ungefilterten Nachrichten im Urlaub um. Häufig ist es so, dass wir uns im Urlaub wirklich zurückziehen können, dass wir offline sein können, dass wir mal ein Buch in die Hand nehmen, dass wir Sport treiben, dass wir gemütlich essen. Da dauert mal ein Essen eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, wofür man gefühlt zu Hause nie die Zeit hat. Da schlingt man. Und da schafft man es auch, den Fernseher nicht einzuschalten. Meistens oder häufig mit dem Argument, ja, ich kann eh kein Spanisch oder ich kann eh kein Französisch oder was auch immer. Aber heutzutage kriegst du jeden Sender auf jedem Fleckchen der Erde, den du haben möchtest. Und das ist letztendlich nicht unbedingt ein Argument, aber letztendlich schaffen wir es ja, uns diesem diesen negativen Nachrichten und diesen negativen Vibes eben zu entziehen. Aber sobald wir wieder zu Hause sind, ich meine, Urlaub kann man schon, oder die Wochen, die man Urlaub hat, kann man maximal an zwei Händen abzählen, vielleicht sogar nur an einer, dann sind wir wieder im Trott, dann sind wir wieder im Schmerz, da sind wir wieder im Dunstkreis eben dieser Nachrichten. Und letztendlich ist es eine Form der Selbstdisziplin, sich dem eben zu entziehen, weil letztendlich diese Themen natürlich am besten und am meisten verkauft werden und leider Gottes auch angeklickt werden. Aber häufig, ja, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber häufig in dieser Tragweite eben nicht der Realität entsprechen. Also wenn wir kriegerische Auseinandersetzungen haben, aktuell Israel und Libanon, über Israel-Palästina spricht ja schon gar keiner mehr. Oder eben die Auseinandersetzung Russland-Ukraine. Dann findet das statt, das ist real. Aber am Ende des Tages betrifft es nicht die gesamte Welt. Das ist nun mal so. Also vieles läuft weiter. Also während die Ukrainer die Russen und die Russen die Ukrainer bombardiert haben, während Palästina dem Erdboden gleichgemacht wurde und der Iran mit Israel gekämpft hat, fanden die Olympischen Spiele statt. Wie ich finde, übrigens ganz tolle Spiele. Über die Eröffnungsfeier, glaube ich, kann man geteilter Meinung sein. Da können wir eine eigene Folge drüber machen, wenn das jemand möchte. Aber ich fand zum Beispiel einfach diese sportlichen Leistungen, ich fand die Atmosphäre einfach großartig. Aber absolut parallel zu Bombeneinschlägen. Ohne dass man sich während des Geräteturnens und des Tischtennisfinales meiner Meinung nach groß Gedanken gemacht hat über diese Themen. Das will ich gar nicht wertend wiedergeben, sondern einfach nur als Fakt. Das ist, hat so stattgefunden. Und da haben wir es ja auch irgendwie geschafft, uns aus dieser Negativspirale, die eben in Realität stattfindet, irgendwie lösen zu können. Und ich glaube, dass das trainiert werden kann, dass das erlernt werden kann, dass das vermittelt werden kann. Weil wir sonst aus diesem Schule nicht rauskommen und eben aus diesem Weltschmerz dann nicht rauskommen würden.
Ja, es ist vor allen Dingen, was ich wahnsinnig finde, ist, dass es wirklich eine direkte Verbindung gibt, auch zu der Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen und das Menschen, du hast es gerade eben ja auch angesprochen, die gar nicht jetzt irgendwie im Ahrtal leben, sondern halt für einen ganz anderen Teil Deutschlands, sich trotzdem aber sehr stark verbunden fühlen, dann plötzlich mit dem Ahrtal, was ja erstmal gut ist, aber was nicht mehr gut ist, wenn es dann so weit geht, dass dann ist das Ahrtal, dann kommt noch gleichzeitig die Ukraine, dann kommt noch eventuell Israel mit ins Spiel, dann kommt eventuell noch das Klima und vielleicht sogar noch die Inflation. Und dann gibt es wirklich Menschen, die einfach derart in die Krise rutschen, dass sie da auch schwer rauskommen und dass sie sich einfach auch wirklich so verbunden fühlen, dass sie diesen Schmerz auch fühlen. Und jetzt kommt auch wieder der psychische Moment damit dazu, dass wenn du dich so intensiv beschäftigst und wenn du so damit drin bist, wenn du den Weltschmerz allumfassend immer wieder auch mehr oder weniger befeuerst, dann hat das ja letztendlich auch wahnsinnige körperliche Auswirkungen. Und ich hätte mir das nie vorstellen können in Vorbereitung jetzt auf die Folge, wie krass das am Ende auf uns wirklich wirkt. Und auch interessant zu wissen, dass vor allen Dingen die Millennials, also das heißt, also die im Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 90er geboren wurden und vom Weltschmerz oft betroffen sind, da ist das größte Leidensthema der Klimawandel. Jede Menge mehr Themen, logischerweise. Aber es ist auch so, dass es eine Folge ist der Nachrichtenflut. Und da habe ich manchmal so den Eindruck, ich bin jetzt relativ häufig durch meinen Job im Dialog mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren. Und viele haben übrigens versucht, immer und immer wieder, und versuchen das auch bis zum heutigen Tag, mit Good News um die Ecke zu kommen. Viele haben versucht, auch Gegenpole zu schaffen. Viele haben versucht, dem Populismus entgegenzuwirken und das dann vielleicht dem Boulevard zu überlassen. Und dann siehst du aber die Zugriffszahlen auch des Boulevards mit den populistischen Zeilen und da kommst du gar nicht mehr gegen an fast, weil das dann auch wieder Wolle genommen wird von anderen und zitiert wird. Und selbst, und das ist was mich dann wirklich einfach auch oftmals ärgerlich macht, ist, dass große Formate, Qualitätsmedien, ob Stern, ob Spiegel und viele, viele mehr, guck dir mal dann die Cover an, das ist alles Weltschmerz, befeuert es alles.
Ja.
Es ist alleine schon die Auswahl der Grafik oftmals. Es ist oftmals, was ist da eigentlich auf dem Titel? Und man kann ja die Wahlen in den USA als Thema durchaus auch auf den Titel hieven. Aber da hast du nicht, weil es sich vielleicht auch dann nicht so gut, augenscheinlich nicht so gut verkauft, da hast du nicht irgendwie gleich mal eine Tabelle auf dem Titel, sondern da hast du ein ganz mieses Bild von Trump. Mit aggressivem Ausdruck, mit keine Ahnung. Und da beginnt das. Und da komme ich dann wieder zu meinem Lieblingswort, das sich jetzt dann durch fast 80 Folgen durchzieht. Das ist das Thema Verantwortung. Und ich frage mich, ja, wir sind irgendwo alle auch Opfer von Erfolg. Und dazu gehören auch Medien, die sich finanzieren müssen, die in einer massiven Krise sind, schon länger, weil der Transfer selten gut geschafft wird von Print zu digital. Aber das Thema Verantwortung, da kann man auch Menschen nicht rauslassen. Und ich frage mich, wann kriegen wir mal die Kurve? Weil der Weltschmerz ist etwas, was toxisch ist. Und wir haben die Möglichkeit, und nochmal, er ist sehr eng verbunden mit einer Nachrichtenlage. Und ich frage mich, wenn wir das Thema Mental Health ernst nehmen, dann müssen wir doch auch irgendwo etwas vom System der Medien verändern.
Ui, da bist du der Fachmann. Ist das möglich? Weil am Ende geht es ja darum, es geht um Jobs, es geht um Zahlen. Es geht um Umsätze, es geht um Klicks. Und das ist leider das Schlimmste eigentlich, was man, also wenn man verantwortungsbewusst ist, ist eigentlich meiner Meinung nach eben das Schlimmste, was du einer Kundengruppe, und letztendlich ist ja ein Leser, eine Hörerin, ein Zuschauer, eine Zuschauerin, Kunde deines Formats. Und wenn diese Menschen letztendlich mit einem unguten Gefühl zurücklässt, mit einer ja so persistierenden Nervosität, um nicht zu sagen Angst, boah, also ich persönlich würde mich unfassbar schlecht fühlen. Außer das Business ist so, dass man halt sagt, nee, weißt du was, das gehört dazu. Das hat's immer schon gegeben und wir werden das nicht mehr ändern. Es geht am Ende des Tages um, dass ich Brot und Käse auf dem Tisch habe. Aber letztendlich ist die Nachrichtensituation und auch grundsätzlich jetzt nicht nur, es geht ja nicht nur um Nachrichtensender per se, es geht ja eigentlich um fast nahezu jede Plattform. Egal, wenn man sich jetzt zum Beispiel YouTuber anguckt und schaut, was haben die für Headlines, die sie nutzen, um letztendlich Klicks zu generieren. Ja, da geht es selten um gute Dinge. Es geht selten um positive Informationen. Es geht einfach immer um, also gefühlt geht es immer um den Weltuntergang. Den wirtschaftlichen Weltuntergang, den sportlichen Weltuntergang, den humanitären Weltuntergang und. Und das kann natürlich, ehrlich gesagt, wenn man sich nun mal auch ganz normal, da muss man jetzt gar keinen, sagen wir mal, Digital Nomad sein oder was auch immer, sondern wenn man letztendlich auch nur mal eine Tageszeitung in die Hand nimmt oder geht irgendwo an einem Schaufenster vorbei oder klickt dann doch mal in die Tagesschau hinein, aber da kann man sich schon bei dieser Flut an negativen Nachrichten schon irgendwo ein bisschen ohnmächtig oder emotional auch erschöpft fühlen. Das muss man letztendlich dann den Konsumenten und den Kunden schon zugestehen. Aber ich finde, dass man sich dem ja auch stellen muss. Letztendlich kann man ja entscheiden, wie viel Schmerz ist, möchte man ertragen. Wie viel Weltschmerz möchte man auf sich nehmen. Und ich denke, dass es wichtig ist, sich einfach eine mentale Arche zu bauen und zu überlegen, wer ist in dieser Arche, wer sollte auf dieser Arche dabei sein, wer ist mir wichtig, wie kann ich die, die mir wichtig sind, beeinflussen, wie kann ich von denen, die mir wichtig sind, idealerweise gute Informationen bekommen, vielleicht auch Informationen, die das Ganze mal ein bisschen rationaler betrachten. Gerade wenn es um das Thema Kriege geht, wenn es um das Thema Inflation geht, wenn es um das Thema Rente geht, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz wird die ganze Menschheit ersetzen und. Ne? Dass man da wirklich, sagen wir mal, so Spiegel hat, dass man Leute hat auf seiner mentalen Arche, mit dem man sich eben austauschen kann und versucht, das Ganze in einen vernünftigen Kontext zu bringen. Und leider, auch wenn das hart klingt, aber die Realität des Lebens ist, dass es immer schon Kriege gegeben hat, und zwar furchtbare Kriege, also wirklich fürchterliche Auseinandersetzungen, die wir uns heutzutage eigentlich gar nicht vorstellen können. Und wenn man sich die Rüstungs- und Verteidigungsetats der Nationen anschaut und allen voran die größte kriegerische Nation, die es gibt, die USA, da wird jedes Jahr der Etat im Bereich Rüstung und Verteidigung, um nicht zu sagen Rüstung, Verteidigung und Kriegsführung, massiv nach oben geschraubt. Wir haben vor kurzem muss man sagen, ist schon jetzt lange her, weil dazwischen gab es schon zig Nachrichten, aber da gab es die Schlagzeile, dass Deutschland 100 Milliarden in die Rüstung investieren möchte. Ja, 100 Milliarden, damit geht das Pentagon frühstücken. Die holen damit Brötchen. mit 100 Milliarden. Ja, und deshalb muss man halt verstehen, Krieg ist ein Geschäft. Krieg ist ein Business. Und Krieg sorgt für Berufe, sorgt für Ernährung und Unterhalt der jeweiligen Familien. Und deshalb wird es auch in Zukunft sehr, sehr viele Kriege und Auseinandersetzungen geben, weil nun mal leider Gottes das Business so aufgebaut ist. Also mit einigen Dingen muss man, also es beißt sich ein bisschen, was ich jetzt sage, aber mit solchen Dingen muss man auch seinen Frieden machen. Und letztendlich akzeptieren, dass es so ist, dass es immer schon so war, und gewisse Dinge muss man einfach in Relation bringen und ja, ein Stück weit akzeptieren. Weil sofort, ich sag mal, die kriegerischen Auseinandersetzungen, wie es sie früher gab, ob das Weltkriege waren, alleine, wenn man sich die Entstehung der USA immer anschaut und wie die US-Amerikaner damals die Indianer ausgerottet haben. Also das muss man sich einfach nur mal durchlesen. Also beim Durchlesen kriegt man schon einen dicken Hals und ein Kloß im Hals. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Wir sehen, ja, sagen wir mal so, Neuauflagen des trojanischen Pferds in Form von Pagern, die explodieren. Und machen uns da, sagen wir mal, wenig Gedanken darüber, dass es das früher auch schon gab. Nicht mit Pagern, sondern tatsächlich mit dem trojanischen Pferd. Und deshalb muss man halt gewisse Dinge einfach auch zur Kenntnis nehmen.
Ja, das ist so. Aber ich denke nochmal, es hat auch unmittelbar ein Stück weit einfach wirklich was mit dem Nutzungsverhalten zu tun. Auf der einen Seite, dafür sind wir selber verantwortlich. Also wir können eigentlich unseren Weltschmerz ganz cool selber regulieren. Wenn man jetzt einfach mal der Wissenschaft vertraut, wenn man jetzt einfach mal wirklich die gesamte Historie und auch letztendlich einfach auch die Gründe des Weltfriedens und des Leidens sich wirklich mal einfach mal vornimmt, dann könntest du es relativ einfach steuern. Du müsstest nämlich einfach selektiv sein. Aber krass [S2] Absolut. [S1] Ist, dass wir bewegen uns ja ein Stück weit in den Extremen. Das bedeutet nämlich, dass sich Medien unter anderem eventuell ja auch darüber bewusst sind, dass sie eine Verantwortung haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die schweren Themen haben, die den Weltfrieden eventuell noch befeuern. Auf der anderen Seite sagen sie sich, na, dann müssen wir es aber auch wieder relativieren, aber das tun sie durch sogenannte Zerstreuung. Das bedeutet, sie sagen, sie setzen sich zum Beispiel nicht mit dem Thema mentale Gesundheit auseinander. Ich kann dir zum Beispiel selbst sagen, dass die Kolumne, die ich ab und zu über Mental Health schreibe, funktioniert sehr, 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 sehr spärlich. Das liegt daran, dass auch solche Formate mit Gegenteilen arbeiten. Ich mache jetzt ein Beispiel. Ich bin jetzt, während wir aufzeichnen, bei süddeutsche.de. Qualitätsmedium. Hier kommt der Beweis. Ich mache die App auf und ich gucke dir, hier ist die Geschichte, Putins Geisterflotte. Eine internationale Recherche von Süddeutscher, NDR und WDR zeigt, wie getarnte Forschungsschiffe im Auftrag des russischen Militärs die Ostsee ausspähen. Nächster Artikel, der lange Weg zum Frieden. Der ukrainische Präsident. Nächster Artikel. Nur 7 Maß auf einmal. Da würde ich nicht fertig werden. Sagt ein Kellner vom Oktoberfest. Nächster Artikel unten drunter. Die Fronleichnam-Prozession der Influencer. 80 Gäste mit einer Gesamtreichweite von mehr als 20 Millionen Followern ziehen mit Käfi Hummels über die Wiesen. Süddeutsche. Bitte. Hier.
Qualität pur.
Ja, aber direkt hintereinander, verstehst du?
Ja, klar.
Das bedeutet,
ja, klar.
Da ist der Weltfrieden, aber um das Ganze wieder aufzulösen, damit es dann wieder Richtung Zerstreuung geht, Wiesen. Jetzt sind wir natürlich, werden diese sagen, in der Rechtfertigung, ja, wir sind die Süddeutsche, wir müssen das natürlich auch als Thema machen, ist da vollkommen klar.
Ja, natürlich, Oktoberfest.
So, aber da denke ich mir, jetzt natürlich aus der Brille von Mental Health und laut sich frei und all dem, denke ich mir, ja, aber bitter eigentlich, dass wenn wir über Mental Health dann sprechen sollten, vielleicht irgendwann mal, dann wird es sehr still. Und dann wird auch wenig für Mental Health getan. Auch übrigens in den Medien. Und das ist was, was mich ein Stück weit fassungslos macht, weil dann denke ich mir, ja, so ist Verantwortung, finde ich, nicht. Und dann müssen wir, und dann komme ich wieder zu meinem Ursprung, vielleicht für uns selbst sorgen. Das bedeutet, dann wirklich einfach auch ganz klar zu sagen, okay, das belastet uns alles. Okay, das ist vielleicht, und da ist die Generation zum Beispiel cleverer, weil die nur noch sehr selektiv Medien konsumieren. Die haben ein anderes Medienverständnis und eine andere Nutzung. Und da ist es auch so, dass natürlich der gesamte Bereich Social Media einen größeren Raum einnimmt, weil sie auch da nochmal selektiver sich ihre News abziehen. Und da kriegen dann plötzlich auch Medien massive Probleme, mithalten zu können. Und da kriegen sie auch Angst, weil es findet digital statt und sie sind gerade noch auf dem Transfer von Print zu digital. Aber da findet es schon statt. Und da wissen sie auch, da kommen wir erstmal gar nicht durch, weil wir auch zu sehr noch im Weltfrieden-Themen gefangen sind und weil die uns auch noch Klicks bringen. Also ein großes Dilemma, aber vielleicht die Selbstverantwortung ist eventuell da die Lösung.
Die ist mit Sicherheit die Lösung. Aber manchmal, wie gesagt, muss man dahin auch navigiert werden. Weil gerade junge Menschen, die vielleicht diese Kanäle gar nicht nutzen sollten, aber trotzdem nutzen, dann letztendlich schon irgendwie das Gefühl bekommen können, boah, da kann man nichts gegen machen. Das ist Schicksal, das ist so. Das wird mich auch irgendwann erwischen. Da findet natürlich auf einer ganz anderen Ebene ein existenzielles Nachdenken statt. Und wenn man dann letztendlich zwischen diesen ganzen medialen Konsumzeiten es eben auch nicht schafft, dann echte Gespräche zu führen, zum Beispiel eben dann mit den Eltern, mit Großeltern, mit Lehrern oder Lehrerinnen, denen man sich vielleicht anvertrauen könnte, dann ist man natürlich schon in einer ganz, ganz gefährlichen Blase gefangen. Und je älter man ist, vielleicht mit einer gewissen Erfahrung, vielleicht auch mit der einen oder anderen mit dem einen oder anderen Aha-Erlebnis, dass man sagt, meine Güte, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und jetzt, 3 Jahre später, merke ich, dass das im Grunde völliger Bullshit war. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich so ein bisschen auf sich selber zu verlassen oder eben Selbstpflege zu betreiben oder eben die mentale Arche zu bauen. Aber letztendlich sind wir meiner Meinung nach, gerade wenn man auch selber in sozialen Medien unterwegs ist, macht es schon vielleicht Sinn, eben auch bewusst positive Dinge zu teilen, positive Informationen oder eben auch vor allen Dingen Fakten. Du hast eben was Schönes gesagt, dass man sich bei vielen Themen ja auch auf Wissenschaft berufen kann oder eben auf Statistiken, wo man einfach Hochrechnungen machen kann, wie war es früher, wie ist es jetzt. Und das hilft meiner Meinung nach ungemein. Also mir hat es immer geholfen, wenn ich irgendwo gemerkt habe, pass auf, da finde ich gerade jetzt so gedanklich keinen Weg raus, dann hat mir eigentlich immer Literatur geholfen. Ob das jetzt dann wissenschaftliche Literatur war oder letztendlich Bücher, wo man gewisse Dinge, auch historische Dinge, politische Dinge nochmal nachlesen kann. Das hilft ungemein. Und gerade bei dem Thema Krieg oder auch bei dem Thema Frieden, man muss sich halt letztendlich immer im Klaren darüber sein. Beim Klima ist es zwar häufig so, dass viele argumentieren, das ist menschgemacht. Dann ist es meiner Meinung nach von der Lösung her auch relativ einfach. Dann sollten wir einfach damit aufhören, das Klima zu ärgern. Aber wo definitiv das Problem menschgemacht ist, sind eben politische beziehungsweise kriegerische Auseinandersetzungen. Da gibt es keinen äußeren anderen Einflussfaktor als den Mensch selber. Es gibt keine Außerirdischen, die uns angegriffen haben. Ne? Also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich bin der Meinung, wir sollten uns darauf vorbereiten, aus dem auf einen Angriff aus dem All. Ja. Also da sollten wir schon zusammenhalten. Nein, um Gottes Willen. Aber letztendlich, also gibt es auch
ein schönes Thema auch.
Ja, unglaublich schönes Thema. Und aber da gibt es zum Beispiel aus einer Rede von John F. Kennedy für alle vor Millennials, US-Präsident 1961 bis 1963, der zu dem Thema gesagt hat, lassen Sie uns zunächst unsere Haltung gegenüber dem Frieden selbst überprüfen. Zu viele von uns halten ihn für unmöglich, aber das ist ein gefährlicher Glaube. Er führt zu der Schlussfolgerung, dass der Krieg unvermeidlich ist, dass die Menschheit zum Untergang verurteilt ist. Doch unsere Probleme sind von Menschen geschaffen, deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden. Und ich finde, das ist großartig. Also wenn wir für gewisse Dinge verantwortlich sind und gleichzeitig wissen, dass wir es lösen können, ja, das ist doch super. Das ist doch super. Weil in gewissen Themen ist es schon eine Ohnmacht. Also Angriff der Aliens, Klimawandel. Das ist schon so ein bisschen, wo man sagt, boah, das ist schwer greifbar. Da, wo sollen wir da angreifen? Und vor allen Dingen anfangen. Aber wenn wir definitiv sagen können, das Thema oder jenes Thema ist menschengemacht, ja, dann ist doch top. Dann ist die Lösung doch da. Und dann gibt es keinen Weltschmerz mehr.
Boah, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Also hier endet jetzt diese Folge, aber was willst du da noch sagen? Dann gibt es keinen Weltschmerz mehr, dann ist doch alles gesagt. Mann, Mann, Mann. Schöne Folge. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Um einfach auch nochmal zu sagen, das ist kein Medienbashing, sondern es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, ein Stück weit, und ich bin ja gerne auch ein Teil der Medien, immer noch. Und es ist aber schon so, dass man, glaube ich, auch immer mal wieder die Frage stellen muss, ist das alles noch richtig, was wir machen? Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man sich diese Frage das ein oder andere Mal stellt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht, zu welchem Thema, aber das werden wir uns ausdenken, ganz sicher.
Und, Aliens.
Auch der Angriff aus dem All.
Der Angriff Frieden aus dem Teil 2. Ja. Genau. Und ja, mal sehen. Wir lassen uns was einfallen.
Definitiv. Lieber Burak, einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, hoffentlich ohne Weltschmerz und vielmehr mit guter Laune und mit guten Gedanken und mit Gedanken, die natürlich auch Kräfte sind.
Danke, mein Lieber, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Dann.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.